Hier ist Großstadtradio.
Schön, dass du wieder dabei bist bei Mitten in Pankow. Mein Name ist Joachim. Heute tauchen wir mit euch in einen ganz besonderen Moderaum mitten in Prenzlauer Berg. Ein Stadtteil, der mehr ist als nur Altbau-Idyll und Kiezcharme. Ein historischer Modestandort mit langer Textilvergangenheit. Und heute ein lebendiger Ort feministischer Designs. Zu DDR-Zeiten gab es hier zahlreiche Modebetriebe. Viele von ihnen Teil großer volkseigener Kombinate. In den Werkhallen wurde entworfen und genäht und das überwiegend von Frauen. Die Modeindustrie war damals eine der wichtigsten weiblich geprägten Arbeitsbereiche im Bezirk. Und auch heute scheint es wieder, als würde sich die Berliner Modewelt sehr wohlfühlen im Prenzlauer Berg. Denn aktuell siedeln sich in und um die Danziger Straße viele Modeateliers an. Wir haben nachgefragt. Bei Muniek, bei Bonnie and Buttermilk und bei Schauspielerin und Auftrittstrainerin Vera Weißbrot. Zunächst starten wir mit dem nachhaltigen und größeninklusiven Bademodenlabel Muniek. Gegründet wurde es von der Podcasterin Leila Lowfire, die sich bereits seit vielen Jahren für die Sichtbarkeit feministischer Themen in den Medien einsetzt. Im Gespräch mit meiner Kollegin Mia erzählt sie, was sie antreibt und spricht über Schönheitsideale, Body Positivity, Nachhaltigkeit und den Kiez, der ihr Bademodenlabel umgibt.
Leila, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir dich besuchen dürfen.
Ja, ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid.
Wir sind hier im Showroom im Atelier von Muniek. Magst du uns ein bisschen erzählen, was hier passiert und was es vielleicht so generell mit Muniek auf sich hat?
Genau, Muniek ist ein größeninklusives Bademodenlabel und hier in unserem Showroom haben wir nicht nur unser Atelier, wo wir die Sachen auch anfertigen, sondern auch die Möglichkeit, die Sachen anzuprobieren, damit man auch wirklich die richtige Größe findet. Denn wir haben standardgemäß über 120 Größenkombinationen und fertigen auch auf Maß an, wenn man zum Beispiel eine Brustamputation hatte.
Und warum habt ihr so viele Größen? Wie ist es dazu gekommen? Warum ist dir das als Ideengeberin wichtig?
Also ich hatte mein Leben lang immer Probleme, die passende Bademode zu finden und habe mir vorgenommen, sobald ich mal die Möglichkeit habe, werde ich das ändern. Und weil ich wirklich größeninklusiv sein wollte und nicht nur so tun wollte, als ob ich dann irgendwie 10 Größen anbiete statt den Standard 4 bis 6 Größen in der Bademode, haben wir unser Versprechen wirklich umgesetzt und machen deswegen auch Maßanfertigung.
Und wie ist denn so das Feedback von deinen Kundinnen?
Ja, wir haben hier wirklich sehr rührende Showroom-Termine. Natürlich, also gerade bei Brustkrebspatientinnen, das ist sehr emotional. Aber es gibt so viele Menschen, die wirklich noch nie in ihrem Leben einen passenden Bikini anhatten. Und wenn die dann hierher kommen und auf einmal wirklich sich aus allen Farben, allen Modellen was aussuchen können, da fließen auch schon mal die Freudentränchen. Und das ist wirklich eine große Bestätigung für unsere Arbeit.
Was euch ja auch ausmacht, ist nicht nur die Größeninklusivität, sondern auch ein sehr hoher Anspruch auf Nachhaltigkeit.
Genau, wir achten darauf, dass wir die Materialien so nachhaltig wie möglich auswählen. Wir benutzen Bademodenstoff, der aus 78% recyceltem Nylon besteht. Wir achten bei allen anderen Materialien auf die Langlebigkeit. Und die Nachhaltigkeit fängt bei uns auch schon in den Schnitten an, dass sie sehr variabel sind, sodass man nicht jedes Jahr einen neuen Bikini kaufen muss, auch wenn man mal vielleicht ein bisschen ab- oder zunimmt oder der Körper der Frau sich sowieso mit der Zeit ein bisschen verändert.
Der Körper der Frau, der sich mit der Zeit verändert, ist ein super Stichwort zu dem Punkt Schönheitsideale. Weil, glaube ich, gerade bei der Größeninklusivität kann man davon schon einiges ableiten. Was würdest du denn sagen, ist es wichtig, dass man Schönheitsideale neu denkt und was für eine Welt würdest du dir wünschen, mit welchen Schönheitsidealen, die da eine Rolle drin spielen sollten?
Ja, ich finde das Thema Schönheitsideale sowieso schwierig. Wir wissen alle, dass sich das über die Jahrhunderte immer wieder verändert hat und den Körper Trends anzupassen, davon halte ich gar nichts. Deswegen wollen wir hier wirklich allen Frauen die Möglichkeit geben und Menschen in weiblichen Körpern, dass sie sich wohlfühlen am Strand, ich habe mich jahrelang total ausgeschlossen gefühlt, wenn meine Freunde irgendwie an den See gefahren sind und ich nichts Passendes zum Anziehen hatte und hatte das Gefühl, dass ich nicht dazugehöre, dass ich nicht gesehen werde in der Modeindustrie. Und das wollte ich ändern, so dass sich wirklich alle gesehen fühlen und dass alle ganz sorgenlos an den Strand oder ins Schwimmbad gehen können, auch mit ihren Kids oder sonst irgendwas. Wir haben ganz viele Mütter, die wirklich hier das erste Mal einen passenden Bikini dann finden und das erste Mal wieder mit ihren Kindern ins Freibad gehen können. Und das ist schon was, was ich super schön finde.
Wir sind ja hier in eurem Atelier, das sich im Prenzlauer Berg befindet. Wir sind in der Danziger Straße. Wie findest du denn so generell die Modeszene hier? Kann man hier überhaupt von einer Szene sprechen? Und würdest du sagen, dass es im Prenzlauer Berg vielleicht auch so einen eigenen Stil gibt, der hier geboren wird?
Also als wir hierher gezogen sind, das war 2022, sind wir in einen ehemaligen Modeladen auch gezogen, nämlich Rocky & Clyde hieß der. Und da wurden auch Röcke angefertigt. Und da waren wir aber noch ziemlich alleine. Es gab so ein paar Änderungsschneidereien hier in der Straße. Aber über die letzten Jahre hat sich das wirklich wahnsinnig entwickelt. Hier sind super viele High-Fashion-Labels auch inzwischen in der Danziger. Wenn man hier mal so durch die Schaufenster durchschaut, dann sieht man ganz viele Erschaffungsstätten von kreativer Kunst. Und das finde ich super schön. Also ich bin gespannt, wo das die nächsten Jahre hinführt. Ich merke schon, dass der Trend in der Danziger auf jeden Fall zu Fashion geht.
Würdest du vielleicht sagen, dass so, wenn du hier deine Mittagspause machst und dich aufhaltest im Bezirk, im Kiez, dass es so einen eigenen Stil gibt, den die Leute hier auf der Straße vielleicht haben? Sind die besonders bunt? Sind die anders als jetzt in Wedding oder in Neukölln?
Anders würde ich sagen, sind die Leute hier auf der Straße auf jeden Fall, als wenn man jetzt nach Neukölln gehen würde. Ich habe das Gefühl, es ist noch sehr durchgemischt hier auf der Danziger. Also es gibt Leute, die hier, glaube ich, schon seit 30 Jahren leben. Es gibt auch viele junge Leute, die definitiv ihren eigenen Stil haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es hier so einen Style gibt. Ich glaube, es ist einfach sehr divers.
Und wie würdest du so generell den Bezirk beschreiben?
Also man merkt auf jeden Fall, dass der Einzelhandel ausstirbt hier im Prenzlauer Berg. Und das schafft natürlich dann sehr viele Räume für zum Beispiel Modedesigner oder Modedesignerinnen, dadurch, dass die Gewerbemieten dann auch relativ günstig sind, was hier auf jeden Fall das Stadtbild dann auch so ein bisschen prägt, das Bezirksbild. Ansonsten ja, wünsche ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Gastronomie hier, weil so Mittagspause, da muss man immer mal gucken, dass man nicht nur in die gleichen drei Läden geht. Und da gibt es natürlich das Bötzow-Viertel, was dann auch ein bisschen kulinarischer ist. Aber ja, hier würde ich mir eigentlich auch noch ein bisschen mehr Gastro wünschen.
Wo soll sich denn Munirk hin entwickeln? Hast du da eine Vision oder gibt es vielleicht auch was, wo wir dich unterstützen können?
Ja, aktuell sind wir in unserer ersten Finanzierungsrunde. Das heißt, wir haben jetzt bereits eine Investorin an Land gezogen und die Runde geht auch noch ein bisschen weiter. Von daher hoffe ich, dass wir noch viele weitere tolle Investorinnen und Investoren finden, die an unser Projekt glauben, dass wir Bademode wirklich für alle Menschen erschaffen. Und langfristig möchte ich auf jeden Fall auch noch Unterwäsche machen. Das ist allerdings noch komplizierter, Größen inklusiv zu sein mit Unterwäsche, und das ist auch sehr viel teurer in der Produktion. Und ich würde mir allgemein für die Textilwirtschaft in Deutschland wünschen, dass wir den Bereich nicht aussterben lassen. Wir wollen auch Ausbildungsbetrieb werden. Da arbeiten wir gerade dran, damit wir auch Leute von den Modeschulen hier ausbilden können und auch andere Schneiderinnen und Schneider. Und es ist sehr schwer, das passende Personal zu finden, gerade wenn man selbst produziert. Und das möchte ich langfristig wieder ändern.
Was würdest du denn sagen, was macht Munirk feministisch?
Als ich Munirk gegründet habe, 2021, war mir klar, dass ich Frauen ein gutes Gefühl geben wollte mit der Brand. Und gleichzeitig war mir auch klar, dass ich das nicht auf Kosten von Frauen in anderen Ländern machen wollte. Deswegen achten wir extrem darauf, wo wir produzieren. Einen großen Teil fertigen wir tatsächlich hier im Laden an, in unserer Produktion im Hinterzimmer. Einen Teil fertigen wir auch in Portugal an, die auch besonders auf Nachhaltigkeit achten. Und die kriegen dann auch so eine Werteliste von uns, die sie erfüllen müssen. Genau, deswegen, also es ist absolut ein feministisches Label für mich. Meine Struktur hier mit meinen Arbeitnehmerinnen, die ist auch sehr feministisch. Wir achten darauf, dass wir auch ein attraktives Unternehmen auch für Mütter sind und dass man eben alles vereinen kann und da auch die Räume findet, die es braucht.
Und du hast gerade deine Arbeitnehmerinnen erwähnt. Ihr seid ein rein weibliches Team?
Aktuell ja. Ich meine, wir sind da immer offen. Aber wir sind hier natürlich auch ein absoluter Safe Space, weil Leute hierher kommen, die sich teilweise auch sehr unwohl in ihrem Körper fühlen und dann hier Sachen anprobieren, im Bikini hier im Laden stehen. Von daher muss ein zukünftiger Arbeitnehmer sozusagen auch einige Punkte erfüllen. Und bisher ist das noch nicht passiert, aber wir sind da offen.
Und wie ist denn so bisher deine Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit Frauen?
Ja, es macht super viel Spaß, mit Frauen zusammenzuarbeiten. Ich bekomme das auch immer wieder gespiegelt von meinen Mitarbeiterinnen und merke das auch, wenn ich dann extern in meinen anderen Sachen arbeite und da viele Männer dann wieder da sind, dass es schon auch nochmal eine andere Arbeitsweise ist. Also es ist sehr auf Augenhöhe, es ist sehr respektvoll und es ist vor allem sehr bedürfnisorientiert, was jetzt irgendwie in einem Arbeitsumfeld selten als Begriff fällt, aber bei uns ist das wirklich auch groß geschrieben.
Wie stellt ihr denn sicher, dass sich die Leute hier wohlfühlen?
Also hier in unserem Showroom in der Danziger Straße achten wir sehr darauf, wie wir mit unseren Kundinnen kommunizieren. Der Überbegriff ist natürlich so Body Positivity. Bei uns ist es eher so eine Körperneutralität. Also wenn die Leute Sachen anprobieren, je nachdem, welches Baujahr sie haben, sage ich mal ganz transparent, merken wir schon extrem, dass die Leute, die über 40 sind, noch anders aufgewachsen sind. Die stehen dann vorm Spiegel und sagen so, ah, aber das kann ich ja nicht anziehen, da habe ich ja einfach nicht den Körper für. Und da muss man krass auf Sprache achten, finde ich, weil wir achten in den Terminen extrem darauf, den Körper nicht zu bewerten. Und dass wir sehr viel darüber sprechen, in welchen Teilen die Leute sich wohler fühlen als in den anderen. Ne, jeder hat so seine Präferenzen und jeder hat so seine Körperteile, die er lieber betont und andere, die er vielleicht ein bisschen kaschiert. Und das ist halt wahnsinnig wichtig, damit die Leute hier mit einem guten Gefühl rausgehen und damit sie auch für sich selbst sogar vielleicht was ändern können, was mitnehmen können von dem Showroom-Termin, dass sie sich zu Hause auch im Spiegel lieber anschauen.
Also steckt sehr, sehr viel Empowerment drinnen. Und wenn wir uns genau dieses Schönheitsideal, was du vorhin dadurch auch ein bisschen angezeichnet hast, dass Menschen, die vielleicht schon über 40 Jahre alt sind, dann eher sagen, nein, das passt, das kann ich nicht tragen. Was würdest du dir wünschen oder was braucht es vielleicht auch für generelle Narrative in unserer Gesellschaft, dass in Zukunft auch die 60- und 70-Jährigen, wenn sie dann so alt sind, sich wohlfühlen und sagen, ey, ganz ehrlich, den Mir-Bikini ziehe ich mir sowas von an.
Also mir hat das extrem geholfen, krass darauf zu achten, was mein Körper alles für mich leistet. Also alles hat so eine Funktion. Wenn ich irgendwo mal ein kleines Fettpölsterchen habe oder so, dann ist das ein Fettpölsterchen, was hoffentlich mit Liebe entstanden ist und mit der Liebe zu essen dann vielleicht oder vielleicht auch mit einer Ruhepause, wo ich weniger Sport gemacht habe. Und dass ich halt viel mehr so darauf achte, wie fühle ich mich eigentlich, ganz unabhängig davon, welche Form mein Körper gerade hat. Ich habe auch ein Kind gestillt, also meine Brüste haben sich extrem verändert danach. Und ich bin einfach nur dankbar dafür, dass mein Körper mich so gut durch den Tag bringt. Und ansonsten, wenn es um Mode geht, achte ich darauf, dass nicht irgendwo was einschneidet und dass ich nicht zuppeln muss die ganze Zeit, dass ich einfach nicht über meine Kleidung auch nachdenken muss, weil wenn man nicht über seinen Körper oder seine Kleidung nachdenkt, dann kommt man, glaube ich, wieder zu dem Punkt, dass der Körper einfach eine tolle Funktion hat und nämlich uns gut durch den Tag zu bringen.
Schön. Und das ist am Ende ja auch wirklich was, was sich alle sehr, sehr zu Herzen nehmen können. Schön. Danke fürs Teilen. Und jetzt nochmal abschließend. Wir sind ja im Atelier, im Showroom. Was passiert hier? Was können jetzt vielleicht interessierte Hörerinnen auch machen, neben sich online einen Bikini bestellen?
Genau, wir haben hier unser Büro, wo auch der Versand mit dabei ist. Wir versenden alles selbst. Wir haben unseren Showroom, wo man Dinge anprobieren kann. Dafür kann man sich einen Termin buchen online auf unserer Website muniek.de. Und wir haben im hinteren Bereich unsere Produktion, wo dann auch die Maßanfertigungen entstehen, aber auch unsere Standardprodukte. Genau, und da kann man jederzeit sich einen Termin buchen, um sich das anzuschauen.
Von der Danziger Straße, wo wir Leila Lohfeier und Muniek kennengelernt haben, geht es nun weiter in die Kollwitzstraße, wo Bonnie and Buttermilk zu Hause ist. Eike und Katinka sind die Gründerinnen, Geschäftsführerinnen und kreativen Köpfe des Modelabels, das für seine knallig bunten Farben und verspielten Muster bekannt ist. Wie sich die beiden Gründerinnen einst kennengelernt haben und was ihr gemeinsames Label so besonders macht, verraten sie uns im Gespräch mit meiner Kollegin Mia.
Also wir haben uns damals eigentlich in einem Stoffladen kennengelernt, da habe ich gearbeitet und Katinka war Kundin. Und irgendwann haben wir uns dann immer mal wieder getroffen. Wir haben zwei Söhne im gleichen Alter, die sind jetzt schon 20. Und wir haben damals viel darüber gesprochen, dass es so wenig tolle Muster für Jungs gibt. Und dann hatte Katinka einen Kontakt zu einer Stoffdruckerei und irgendwie haben wir dann zusammen gezeichnet. Und erstmal hatten wir jeder ein eigenes Label. Das eine hieß Bonnie Berlin, das andere hieß Betty Buttermilch. Und das ist dann irgendwie ganz organisch zusammengewachsen, weil wir irgendwann gemerkt haben, es ist Quatsch, zwei Labels zu haben, weil wir machen eigentlich das Gleiche, weil wir immer zusammenhängen. Und dann haben wir, und Leute haben auch relativ schnell bei den Kindersachen gefragt, wir haben die erst bei Davanda verkauft, ob wir die auch für Große machen. Und dann sind es irgendwann so ein bisschen die Kinderklamotten für Erwachsene geworden.
Bis heute sind ja auch die Stoffe etwas, was euch total ausmacht. Und was ich auch so besonders finde, die Stoffe sind ja auch von euch selbst designt und werden in Deutschland und Polen hergestellt, richtig?
Genau, ja, das war uns ganz wichtig. Also wir haben lange auch nur in Deutschland gedruckt, hatten Druckereien hier, also es hat auch immer so ein bisschen gewechselt. Neun hat eine mal geschlossen, dann haben wir uns eine neue gesucht, wollten auch immer verschiedene Standbeine haben, weil uns das sehr wichtig ist und haben jetzt aber auch zwei tolle Druckereien in Polen, die auch sehr gut und auch Organic Bio Sweatshirt bedrucken und auch sehr schnell, sehr kompetent sind und genau, haben so verschiedene Standbeine, das ist immer ganz schön.
Was mir auch aufgefallen ist beim Durchschauen von eurer Seite, ist auf jeden Fall der Begriff Slow Fashion. Wie wird der bei euch gelebt? Was bedeutet das für euch und warum ist der Begriff überhaupt bei euch zu finden?
Also Slow Fashion heißt eigentlich, weil wir nicht vorproduzieren. Also wenn die Stoffe ankommen, wird ein Prototyp gemacht, manchmal auch zwei, wenn Katinka und ich jeweils einen wollen. Das wird dann an uns oder an Model abfotografiert und das gibt es dann erstmal nur als, das kannst du bestellen. Und dann können Leute das online in allen Größen bestellen. Also alle Größen ist relativ so bis 46 haben wir es im Moment im Angebot. Dann wird es erst angefertigt. Das heißt, wir haben keine Lagerware, sondern die Sachen werden halt hier dann erst zugeschnitten und genäht. Und das dauert schon so 2-3 Wochen. Manchmal ein bisschen länger, manchmal auch kürzer. Je nachdem, wie viel nach Auftragslage oder ob der Stoff da ist und wie kompliziert das Produkt ist.
Und was kann ich vorne im sozusagen Atelierbereich finden? Sind das Dinge, die direkt gekauft werden können oder ist es dann so, dass Menschen dann erstmal anprobieren und dann bei euch bestellen? Wie funktioniert das?
Also mittlerweile haben wir vorne im dem Ladenbereich, wie wir sagen, so eine Art Showroom. Da sind dann die Sachen so da, wie sie da sind. Ne? Das sind die Prototypen, die wir angefertigt haben. Das sind so Showpieces vom Shooting oder einfach auch manchmal Sachen, die zurückgeschickt wurden. Deswegen sagen wir auch immer, wenn Leute reinkommen, das ist ein Showroom, hier gibt es die Sachen so, wie sie da hängen und alle weiteren Größen kannst du bestellen und online gibt es immer ein größeres Angebot natürlich. Das ist nur so mal, um die Stoffe anzufassen, um mal einen Schnitt anzuprobieren. Also früher hatten wir noch einen größeren Laden, da hatten wir auch alles zum Anprobieren in Schwarz vorgenäht, jeden Schnitt in jeder Größe. Das war sehr, sehr komplex. Das war dann bei Corona, da hat das irgendwie aufgehört. Ne? Da wollten wir das so ein bisschen einfacher halten und konnten das auch so gar nicht mehr umsetzen.
Und warum ist euch das wichtig, so ein On-Demand zu produzieren und nicht über ein großes Lager zu verfügen und vielleicht dann schneller mehr abzuverkaufen?
Also wir glauben, es ist intuitiver, weil man einfach nur das produziert, was wirklich auch verkauft wird. Weil ansonsten kann es ja sein, dass du irgendein Produkt im Karton schon noch 20, 30 Teile hast und keiner will's. Das wird dann nachher eigentlich immer verramscht oder billig verkauft, was bei uns auch schwierig ist, weil die Sachen, wenn du sie in Berlin herstellst, die wirklich teuer sind. Also einfach nur durch die Personalkosten, die Mieten, die Materialien, also so ein Kleidungsstück, kostet tatsächlich schon viel im Nähen, dadurch ist die Marge eh jetzt auch nicht riesig und wir wollen es einfach nicht rumliegen haben. Dafür haben wir auch zu viel, also wir haben ein sehr großes Angebot, sehr viele Stoffe und auch aus jedem Stoff dann manchmal 2-3 Teile. Wenn du das hochpotenzierst in Kartonsweise und in jeder Größe, dann kannst du das nicht machen. Also dann hätten wir entweder weniger im Angebot oder, ich meine, manchmal reizt uns der Gedanke, da eine Kiste voll zu haben und du musst es nur rausnehmen. Das ist schon eine tolle Idee, aber irgendwie haben wir das Gefühl, wir fahren damit besser, weil ich weiß, jedes Teil, was ich jetzt hier nähe, ist auch genau so gewollt und geht genau zu der Kundin, die es auch bestellt hat.
Und manchmal weiß man auch noch gar nicht, wie sich so ein Produkt entwickelt. Ne? Also manchmal lieben wir ein Produkt und dann kommt das aber doch nicht so gut an. Und manchmal ist es andersrum. Dann entwickelt sich so ein Teil, was wir entworfen haben, zu so einem totalen Bestseller. Ne? Und dadurch, dass das manchmal, wir das gar nicht so richtig wissen, ist es eigentlich ganz schön, dass man das dann erst bestimmen kann und dann sagt, ah, den Stoff bestellen wir nach. Oder da hat man dann manchmal auch 2, 3 T-Shirts, wenn man die irgendwie so doch dann nähen lässt, aber mehr eigentlich nicht. Ne? Und das ist eigentlich aber auch ganz, ganz schön und sehr nachhaltig, finden wir.
Ihr näht ja auch hier vor Ort und wir sind hier im Prenzlauer Berg. Wart ihr immer schon hier? Habt ihr persönlich auch einen Bezug hier zu dem Kiez, zu dem Ort?
Also ich wohne im Weißensee und Katinka wohnt im Prenzlauer Berg, aber wir haben beide im Prenzlauer Berg mal gewohnt. Ich glaube, dadurch, dass wir auch immer, also wir haben beide 3 Kinder und wir wollten auch nicht so weit durch die Stadt fahren, sondern wir hatten eigentlich unsere Ateliers immer im Prenzlauer Berg. Also dadurch war das eigentlich immer unsere Stätte des Werkelns.
Wie würdet ihr so dieses Umfeld, wir sind ja hier auch in der Kollwitzstraße, wo es ja auch einige Läden gibt, die besonders sind, der gesamte Kiez, der ist ja schon sehr, sehr bunt. Wie wirkt der auf euch auch so aus einer Fashion-Perspektive, was man vielleicht auch einfach auf der Straße beobachten kann?
Ja, also wir finden schon, Berlin hat sich so ein bisschen gewandelt, geändert die letzten Jahre. Ne? Also als wir angefangen haben, war es irgendwie noch bunter. Und mittlerweile ist ja viel Schwarz zu sehen, auch bei jungen Leuten, auch bei Teenies ist das interessant. Also Schwarz vielleicht nicht, das ist auch beige. Das ist irgendwie nicht mehr so bunt, nicht mehr so ausgefallen. Es wird so ein bisschen uniformer, habe ich das Gefühl schon. Was wir manchmal so ein bisschen schade finden, aber es gibt sie noch, diese Leute, die wirklich so modebewusst und bunt, wo man sagt, oh wow, das finde ich, das inspiriert mich. Ne? Und manchmal machen wir auch so ein Foto von so einem Stoff, wenn so jemand vor uns herläuft. Und so, oh, das ist total toll. Und dann freut man sich natürlich total. Und Mitte ist ja auch noch recht interessant, modetechnisch. Und hier ist es das eigentlich auch. Aber ist uns auf jeden Fall aufgefallen, dass wir da bunt bleiben. Aber es gibt schon diesen Trend, dass es sehr schwarz und sehr uniform wird. Mal gucken, wie sich das entwickelt die nächsten Jahre.
Wenn wir jetzt uns die Modebranche vielleicht als solche auch aus einer feministischen Perspektive anschauen, würdet ihr dann sagen, dass ihr davon eben viele Aspekte abdeckt, gerade auch mit dem Gedanken, dass es so aus diesem familiären Aspekt heraus entstanden ist, Vereinbarkeit und vielleicht auch ein Stück weit dieses Empowerment, das auf jeden Fall für mich durch die Kraft der Farben, die in den Stoffen drin steckt, war das bewusst so mitgedacht, dass damit auch die Menschen, die die Stoffe, die die Mode tragen, empowert werden?
Ich weiß nicht, ob das jetzt so ganz mit Absicht passiert ist, aber ich glaube, also wir lieben Farben, wir lieben Mode und wir lieben auch dieses Zusammenspiel aus bestimmten Farben und Mustern und es ist bei uns wie Kochen, das wird direkt zusammengeworfen, worauf man an dem Tag gerade Lust hat. Und wir finden es schon toll, wenn auf der Straße Leute auffällig sind. Und ich glaube, generell aufzufallen und auch das Selbstbewusstsein haben durch Kleidung, das etwas auszustrahlen, einen gewissen Gemütszustand oder ein, ja, ich weiß nicht, ich hatte auch das Gefühl, als ich Jugendlicher war, da hatten Leute irgendwie, die sahen aus wie die Musik, die sie toll finden oder die Dinge, die sie gerne machen. Oder man hat sich sehr über die Kleidung ausgedrückt. Und das finde ich ist ein bisschen manchmal wenig zu sehen an Leuten jetzt, wie sie so ticken, einfach nur aufgrund ihres Kleidungsstils. Aber wir persönlich lieben das schon.
Wir machen ja auch immer noch, also wenn wir so Kollektionen entwerfen, dann steht ja immer irgendwas nochmal dahinter. Ne? Also Musik, manchmal sind das Songs, die uns inspiriert haben oder auch Filme, Farben in Filmen oder irgendein Trend, der uns so, ja, einfach so vom Muster, von den Farben so sehr inspiriert. Ne? Also oder ein Buch, Bücher, irgendwas, was so da, was ein bisschen mehr ist als nur Mode. Ne? Also für uns ist das schon noch so und wir wollten das schon irgendwie nochmal transportieren, dass das nicht nur Anziehsachen sind so oder nur bunte Sachen, sondern da ist doch schon immer eine Geschichte dahinter.
Also wir folgen schon auch nicht wirklich Trends. Also Leute sagen ja manchmal, oh, jetzt dieses Jahr ist das und das besonders. Also ich meine, klar, wenn wir jetzt irgendwas finden, was da gerade total in ist und wir finden es auch super, dann wird das schon aufgegriffen. Aber generell fahren wir mit unseren Sachen schon immer sehr unseren eigenen Stil. Also ich meine, man sieht ja selten so ganz bunte, große Muster auf der Straße. Und wir versuchen da schon eigentlich relativ zeitlos zu sein. Also es ist jetzt auch, entweder man liebt es oder nicht, aber es ist nichts, was jetzt unmodern wird oder so. Und ich glaube, das finden die Leute auch ganz gut, dass du letztendlich an dem Kleidungsstück auch lange Freude haben kannst.
Wenn man sich jetzt auch aus einem gesellschaftlichen Blickwinkel her die Mode anschaut, inwiefern würdet ihr sagen, dass da auch eine gesellschaftliche Wirkung dahinter steht und vor allen Dingen auch so ein bisschen, ja, was vielleicht auch ein Stück weit Zugänglichkeit betrifft. Sind das Aspekte, die ihr mitdenkt?
Also was wir auf jeden Fall finden, ist, dass so dieser Mut, also auch wieder zur Farbe und zu Mustern, bei uns auch ein bisschen aus dem kindlichen Gefühl kommt. Dass man früher als Kind halt auch Dinge zusammengeworfen hat, einfach weil man Lust darauf hatte. Während heute ja Leute oft durch den Beruf oder irgendwelche Konventionen in bestimmte Kleidungsstile oder Farben und Formen gedrückt sind. Und wir können Gott sei Dank davon frei sein und ich kann jeden Tag zur Arbeit kommen, wie ich will. Und das ist so ein bisschen auch so, ich meine, die Muster sind ja auch, also durch die Farben und die Motive wirken sie manchmal ein bisschen kindlich. Aber das ist auch so ein bisschen die Freiheit, die man versucht, sich zu bewahren, um einfach das zu machen und anzuziehen, worauf man Lust hat und wie man sich fühlt.
Und vielleicht auch in dieser Welt, so wie sie gerade ist, ne, das sich zu bewahren, zu sagen, ja, aber ich lebe doch diese Farbe und dieses Bunte und ich... Es ist ja manchmal alles so ein bisschen bedrückend, jetzt die Nachrichtenlage und so. Und trotzdem eben dieses Kindliche, sich zu bewahren, sich die Freude zu bewahren und diese Lebensfreude auch, diese Lust an, ich strahle was Buntes aus. Und Leute lächeln uns auch tatsächlich öfters an. Also man hat ja manchmal so ein bisschen, der Berliner ist so griescremig und so und im Winter noch mehr als im Sommer. Aber tatsächlich sagen wir manchmal, auch heute haben mich total viele Leute angelächelt auf dem Weg zur Arbeit. Ne? Man merkt es schon. Und ich finde, das ist ein schönes Zeichen. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen, da versuchen wir so. Also wir sind ja jetzt, ich sag manchmal, ach Mensch, ich wäre gerne ein politischerer Account mit der Mode, was können wir noch erreichen? Aber vielleicht können wir das dann erreichen, einfach so eine Stimmung zu verbreiten, die dann so ein bisschen mehr Lebensfreude ausstrahlt. Und
also eine Mode, die irgendwie Mut macht und die auch ein gewisses Glücklichsein ausstrahlt. Was ja nicht bedeutet, dass man die Lage der Welt nicht im Kopf hat, sondern dass man auch trotzdem dankbar ist über das, was wir hier haben. Und vielen Leuten jetzt hier draußen, gerade im Prenzlauer Berg, geht es ja auch sehr gut. Und ich finde, viele Leute beschweren sich auch sehr viel, obwohl es ihnen eigentlich noch sehr, sehr gut geht und wir eigentlich auf dem ganz oben in der Sahne schwimmen.
Von der Zufriedenheit und dem Anerkennen der eigenen Privilegien, an die uns Eike erinnert, kommen wir nun zu einem Thema, das unweigerlich mit der Modewelt in Verbindung steht: Schönheitsideale. Und der Frage, ob es denn neue Schönheitsideale braucht, um feministischen Narrativen gerecht zu werden.
Also ich persönlich glaube nicht, dass es das ein Schönheitsideal braucht, sondern es braucht, glaube ich, eher ein inneres Gefühl, das man ausstrahlen muss. Und ob man jetzt, welche Kleidergröße man dabei hat und wie groß die Brüste sind oder ob die Haare lang oder kurz sind, ich glaube, das ist ziemlich egal. Also es kommt wirklich auf das innere Gefühl an, was einem Selbstbewusstsein geben kann. Und dann ist man eigentlich diesen Schönheitsidealen, auch ob man Falten hat oder nicht und ob man sich die Haare färben muss oder nicht, dass man sich da einfach frei von macht und so ist, wie man ist und sich so liebt.
Also wir haben ja auch oft Kundinnen, die reinkommen, dann sehen wir das natürlich noch mehr als online, die Sachen anprobieren und manchmal sagen sie dann, oh, das kann ich gar nicht tragen, das ist ja viel zu bunt und das traue ich mich in meiner Stadt. Oder sie kommen ja oft, wenn man hier in Berlin ist, aus kleineren Städten, da falle ich so sehr auf oder dann gucken mich ja alle an und dann sage ich immer, ja, aber das ist doch der Grund, das ist doch total das Gute. Dann guckt dich jemand an, also dann sehen die Leute dich, mach dich sichtbar. Ne? Also gerade für Frauen ist das ja manchmal so ein Ding, so sei da, sei bunt, sei du und wenn dir das Spaß macht, was soll denn passieren, ne? Also, und das ist eigentlich das Schöne. Und wir versuchen das immer so ein bisschen, ja, trag, was du möchtest. Oder auch wenn Leute sagen, ja, ich mag das Kleid, könnte ich es länger machen, ich mag meine Knie nicht. Oder, also man kennt es selber, manche Sachen mag man nicht. Und dann denkt man aber wiederum, ja, aber wieso denn? Ich mag jetzt das Kleid tragen. Und das ist jetzt eben so. Und lieb deine Knie, lieb deine Arme, was auch immer kommt, ne? Das ist so ein bisschen, da wollen wir uns eigentlich gar nicht so mit beschäftigen. So. Manchmal sagen wir dann, oh, das Kleid braucht noch Ärmel, weil sonst ist es, sagen doch die Leute, ich mag diesen Teil meines Körpers nicht. Aber eigentlich, lieb deinen Körper, mach ihn bunt und trag das, was du irgendwie schön findest. Ne? Und fühl dich hoffentlich auch wohl darin.
Und um die Menschen da draußen zu inspirieren, wann war so der letzte Moment, wo ihr gesagt habt, boah, ich fühle mich schön, ich fühle mich wohl?
Och, also wir tragen mittlerweile fast immer unsere Sachen, also sehr, sehr oft. Und ich fühle mich darin eigentlich immer gut, muss ich sagen. Also ich gucke dann in den Spiegel und so, ach, das ist eine schöne Farbkombination. Und kann mich total freuen, dass die Farben zusammenpassen oder dass mein T-Shirt die gleiche Farbe hat wie die Wolke im Rock. Und dann fühle ich mich schon wohl. Also es ist, ja.
Wie ist es bei dir, Eike?
Bei mir ist es auch so, ich wache morgens mit irgendeiner Idee aus oder irgendeinem Kleidungsstück, auf das ich Lust habe und dann ist es wirklich, was will ich dazu anziehen, was passt dazu. Manchmal Also ich finde schon, das ist ein bisschen die Stimmung des Tages auch mit, weil du trägst es den ganzen Tag. Und also für mich umgibt Kleidung auch so ein Gefühl, was man, also wenn man Glück hat, morgens entscheiden kann und dann den ganzen Tag beibehält.
Würdet ihr sagen, dass es einen typischen Stil gibt hier vom Prenzlauer Berg, der vom Prenzlauer Berg hinaus vielleicht sogar in die Welt gesendet wird?
Also ich glaube, so einen ganz typischen Prenzlauer Bergstil gibt es jetzt nicht. Also Leute sind natürlich immer irgendwie gut angezogen und haben einen Stil. Und im Sommer sind sie sehr bunt, im Winter sind sie leider sehr schwarz. Wenn man nach Mitte runter geht, ist es noch ein bisschen ausgefallener, ein bisschen interessanter vom Stil. Aber das Schöne ist tatsächlich am Prenzlauer Berg, dass man, oder auch generell in Berlin, dass man wirklich tragen kann, was man möchte. Ne? Man kann im Schlafanzug vor die Tür gehen, man kann auch in einem Kostüm vor die Tür gehen, man kann im Tüllrock vor die Tür gehen. Das irgendwie wird man kurz angeguckt, auch oft angelächelt und dann gehen die Leute weiter. Und das ist zum Beispiel aus meiner Heimatstadt. In meiner Heimatstadt ist es ein bisschen anders, eine kleine Stadt. Da werde ich dann tatsächlich angeguckt, wenn ich mehr als 3 Farben trage. Dann gucken mich Leute an und denken, oh Gott, was ist los mit ihr? Was hat sie? Und ich gucke zurück und denke, was habt ihr denn? Ihr seid ja nur, weiß ich nicht, ne? Grau, beige. Und das ist das Schöne, finde ich. Sehr individuell so sein zu können und dabei einfach, ja, jeder darf sein, wie er möchte.
Die bunten Farben von Bonnie and Buttermilk würden sich auch hervorragend tragen lassen von Vera Weißbrot, auch bekannt als The V. Die Schauspielerin und Auftrittstrainerin aus Prenzlauer Berg ist bekannt für ihren farbenfrohen Kleidungsstil und ihr stilsicheres Auftreten. Im Gespräch mit Mia spricht sie über Empowerment, Sichtbarkeit und Vorbilder.
Vera, schön, dass du hier bist. Schön, dass wir ein bisschen quatschen über Stil, über Mode. Und ich schaue dich jetzt an und sehe, egal wo wir uns begegnet sind, davon ist immer ganz, 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 ganz viel Style.
Danke. Schön, dich zu sehen, Mia, und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Wie wir das Thema für diesen Podcast festgelegt haben, da war mir klar, ich muss mit Vera sprechen. Weil du bist einfach so eine strahlende Persönlichkeit. Klar, du strahlst von innen, aber du strahlst halt auch von außen. Es ist dieses Bunte, es ist dieses Farbenfrohe. Aber für mich steckt da halt auch irrsinnig viel Empowerment in deinem Stil. Jetzt habe ich ihn ja schon beschrieben. Möchtest du erstmal deinen eigenen Stil beschreiben?
Also ich fühle mich immer, oder ich fühle mich jetzt geschmeichelt, dass du das gesagt hast, weil ich das Gefühl habe, der ist gar nicht so gewollt bewusst, sondern es ist einfach eher so ein Ausdruck von mir und Freude an Ausdruck. Ich würde ihn, also er ist auf jeden Fall bunt, ja, und kräftige Farben. Ich bin kein Pastellton-Typ, da sehe ich echt verloren aus und elend. Ich mag ihn, er ist auch verspielt und frech und ich glaube auch eigentlich relativ unterschiedlich, weil ich würde jetzt gar nicht sagen, dass der eher weiblich ist oder eher buschikos oder so. Der kann ich, auch da spiele ich mich total gerne. Und es gibt auch Tage, da habe ich auch wirklich einfach mal einen Jeans, Turnschuh und ein T-Shirt an. Aber okay, die Turnschuhe sind meistens bunt und das T-Shirt meistens auch. Und auch die Jeans muss nicht immer blau sein, aber der kann auch mal total unaufgeregt sein.
Wenn wir uns deinen Alltag anschauen, du bist Schauspielerin, du bist Trainerin für Auftrittskompetenz und Präsentationen. Kann ich mir jetzt vorstellen, dass deine Tage auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber wenn wir jetzt mal uns auf deine schauspielerische Tätigkeit festhalten, da kann ich mir auch vorstellen, als Schauspielerin ist dir das dann vielleicht auch so ein Stück weit in die Wiege gelegt, so dieses bunte, farbenfrohe und auch schon mal mehr die Aufmerksamkeit durch den Stil anziehen?
Gute Frage, aber meistens ist es genau andersrum. Also als ich ganz aktiv viel gespielt habe und im Theater war und auch während der Schauspielschulzeit, da lebt man ja dann viel mehr dieses Klischee mit alles in Schwarz. Alles in mit Löchern zerrissen und irgendwie nicht, bloß nicht schick, bloß nicht. Weil man muss sich eh am Tag so oft umziehen und man definiert sich so oft über die Kleidung der Charaktere, dass man dann privat eher in diesem Künstler-Schwarz versinkt. Und ja, ich gestehe auch, ich hatte Phasen, in denen ich voll, ja, man will ja auch dazugehören irgendwie. Und dann in diesem Anfang der Schauspielschulzeit, da war ich auch viel mehr in diesem existenzialistischen, künstlerischen Gedanken auch nach außen sichtbar. Das hat sich dann erst später mit den Jahren aufgelöst und eigentlich je älter ich werde, desto bunter werde ich. Ich würde vielleicht so rum sagen, ich bin Aufmerksamkeit gewöhnt und die macht mir keine Angst. Also das ist nichts, wovor ich Angst habe, rauszustechen, sondern das ist ja eigentlich auch mein Beruf und ich finde, das gehört irgendwie dazu, dass man authentisch nach seinem eigenen Bedürfnis lebt. Und wenn ich Bock habe auf irgendeinen Teil, dann ziehe ich das sowas von an und mir ist das so wurscht, wie jemand anders das findet. Und im Zweifel freue ich mich über die, die mich dafür feiern. Also, und ja, ich glaube eigentlich nicht, dass ich das mache, weil ich die Aufmerksamkeit will oder brauche, sondern ich mache das eher, weil ich Spaß daran habe, mich auszudrücken.
Schön. Mhm. Und ist es dann auch so bei dir, wenn du dir in der Früh überlegst, was du dir anziehst, dass du dann auch so ein Stück weit dir denkst, wer will ich heute sein und was kann das für mich verkörpern oder wie gehst du vor, wenn du dir ein Outfit zusammensuchst?
Ja, ich glaube, das wäre eigentlich die klügere Herangehensweise. Ich glaube, ich mache das intuitiver in dem, wie fühle ich mich heute und das ist mehr ein Ausdruck. Also es wäre viel klüger zu sagen, wie möchte ich mich fühlen, wer möchte ich heute sein, das ziehe ich jetzt an. Meistens ist es eher ein Ausdruck von dem, wie ich gerade unterwegs bin. Und Leute, die mich gut kennen, die können anhand meines Outfits schon sagen, oha, geht's dir gut? Was ist passiert? Oder so, die erkennen dann eher sowas wieder. Aber vielleicht sollte ich das mal neu andenken, dass ich eher in dieses was... Also ich mache das natürlich bewusster, wenn ich jetzt... wenn ich zum Beispiel Trainings gebe für Gruppen oder wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich jetzt wirklich als Trainerin vorne stehe, da habe ich schon einen bewussteren, da wähle ich bewusster aus, was ich anziehe, ohne das jetzt in irgendeiner Form als Rolle oder Verkleidung zu empfinden, sondern ich suche etwas, was mir wirklich dient in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, das unterstützt mich in dieser Rolle der Trainerin gut vor einer Gruppe. Es gibt mir auch das, was ich brauche, weil natürlich kann ich auch völlig freaky und lustig dahin gehen, aber dann weiß ich auch, je nachdem, wer der Auftraggeber ist, dann habe ich eine längere Zeit damit zu tun, mir erstmal meinen Respekt oder meine Kompetenz auch wieder zu erkämpfen, weil ich natürlich ein anderes Bild repräsentiere und dann weiß ich, dass ich mit dem Widerstand erstmal arbeiten muss oder mit der Irritation des Gegenübers. Und natürlich hilft es dann einfach, wenn man was verkörpert, was sie jetzt eher kennen. Trotzdem wirst du mich nie in einem klassischen Kostümchen sehen oder so. Also selbst wenn ich mir mal einen Blazer überziehe, der ist definitiv nicht blau oder schwarz und der hat irgendwo einen verrückten Reißverschluss oder einen bunten Klecks oder der hat irgendwas, was trotzdem meins ist, sodass ich den mag. Aber als Zeichen von, okay, ich bin in einem etwas konservativeren Umfeld und es hilft jetzt für einfach die Regeln, dass ich jetzt so auftrete, wie sie mich ungefähr erwarten. Ich werde meinen Vulva-Ohrring trotzdem nicht ausziehen. Auch den lasse ich an, weil der gehört genauso zu mir. Ne? Aber also, ja, also da überlege ich bewusster. Aber also im Alltag überhaupt nicht.
Du hast gerade vorhin den Vulva-Ohrring angesprochen.
Hallo Luise.
Ja, genau. Von Luise Zücker, der feministischen Schmuckdesignerin aus Berlin-Neukölln. Mhm. Grüße gehen raus. Aber das ist für mich auch nicht das Einzige, was deinen Stil empowernd macht. Wie wichtig ist dir auch so ein Stück weit so ein feministischer Ausdruck, so ein Selbstausdruck und auch, heute hast du ein T-Shirt an, wo Liebe draufsteht, so ein Stück weit Message durch das Outfit in die Welt hinaus zu bringen.
Das ist mir am Anfang gar nicht bewusst geworden, dass es auch empowernd für andere ist. Es war einfach empowernd für mich oder wieder meine Freude. Und jetzt merke ich das und mache es einfach umso lieber und umso bewusster, dass ich durchaus mir Dinge erlaube oder auch Sachen trage, wo ich anderen dadurch auch die Erlaubnis gebe, ihren Körper zu feiern, ihren Ausdruck zu feiern und einfach sich nicht zu verstecken oder einfach zu trauen, in wirklich krassen Farben manchmal rauszugehen. Und ich merke auch, dass es abfärbt, dass Menschen, mit denen ich viel zu tun habe, dass die auf einmal sagen, boah, das finde ich jetzt irgendwie auch voll schön, ich würde mich ja eigentlich nicht trauen, aber ich habe jetzt neues, und dann kaufen die sich auf einmal so einen Mantel oder irgendwas und ich denke mir so, yeah, bam, geil, danke dafür. Und dann sagen sie auch mal so, ja, ich gehe jetzt auch raus und kriege ganz andere Komplimente oder Leute sprechen mich anders an. Und das ist für mich auch eine Freude, wenn ich merke, dass ich dadurch irgendwie Menschen inspiriere oder ja, dass die das Lust haben oder dass auch ihr Geschmack sich einfach ändert, weil es sind ja auch Sehgewohnheiten. Es sind ja Sachen, die wir irgendwie vorgelebt kriegen, wo man dann irgendwie so denkt, ah ja, so ist das dann wohl.
Spielt das Outfit auch bei deinen Trainings eigentlich eine Rolle? Gehst du da auch rein und berätst die Menschen dahingehend? Oder ist es eher so eine unbewusste, am Ende vielleicht sogar Inspiration, die du da abstrahlst?
Also während der normalen Trainings ist das unbewusster, aber wenn wir tatsächlich eine Keynote arbeiten oder wenn wir auf einen bestimmten Auftritt hinarbeiten, dann ist das Outfit super entscheidend, weil es darf sie nicht behindern, es darf sie nicht stören. Es soll ja sie auch repräsentieren, es soll sie ja auch empowern auf der Bühne in dem Moment. Insofern sage ich auch mal, bring das mit. Und wenn du nicht sicher bist, bring mehrere mit und probier das aus. Und vor allen Dingen fühl es. Also fühl es an, klingt komisch, aber ich meine das genau so. Zieh es an und fühl dich darin, ob das ist, was dir jetzt in dem Moment am besten nutzt. Und natürlich würde ich auch da immer sagen, was ist das für ein Kontext? Vor wem sprichst du? Wer sind jetzt die Zuhörenden? Auch da möchtest du mit einer Erwartungshaltung konform gehen oder möchtest du durchaus auch hier auffallen und provozieren? Wie weit ist jetzt die jeweilige Frau auch schon in ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung, dass sie Bock darauf hat? Auf jeden Fall, ich bin jemand, der jetzt ungern Frauen in so klassische Kostümchen mit Hackenschuhchen steckt, weil das ist total nicht empowernd. Also man kann das empowernd tragen, aber da braucht es eine Menge Erfahrung und auch schon sehr viel Bühnenkompetenz dafür, dass ich das so tragen kann, dass ich richtig gut stehen kann auf den Dingern und auch richtig gut gehen kann. Und meistens ist es erstmal wichtig, eine gute Bodenhaftung zu haben und einen richtig guten Stand. Und da helfen Schuhe, die jetzt erstmal nicht jetzt so super dünne Pfennigabsätze haben oder erstmal dafür sorgen, dass ich irgendwie da oben, vor allen Dingen durch Beckenstellungen, das beeinflusst ja alles, die Atmung, die Stimme. Und je trainierter ich bin und je weiter ich bin in meiner Erfahrung von Keynote Speaking und so weiter, kann ich natürlich mich auch wieder an andere Outfits ranwagen, die Schwierigkeiten mitbringen, aber durchaus, die kann man schon auch rocken und man kann durchaus trotzdem in die Kraft kommen. Aber erstmal, wenn es gerade eher Anfängerinnen sind, dann ermutige ich die dazu, ein Outfit zu finden, was ihnen dient. Also erstmal von innen dient für ihren Ausdruck, ihren Stand, ihre Atmung, ihre Stimme. Und dann auch nach außen natürlich die Botschaft transportiert, für die sie ja stehen. Und das kann auch, das muss jetzt nicht immer laut, bunt und schrill sein, weil kann ja sein, dass das ja auch jemand ist, der gerade eine Keynote zu Achtsamkeit, Meditation und ich weiß nicht was hält. Und dann ist es vielleicht die Frage, eben, es geht ja immer um die Person, also was verkörpert auch die? Aber den Mut zu finden, wer du bist und worin du dich wohlfühlst und was dir dient, das sind, glaube ich, Dinge, die ich versuche, ihnen auch mitzugeben, ja.
Vom Mut, sich selbst zu finden und sich in sich wohlzufühlen, kommen wir nun zum Leben in Prenzlauer Berg, einem Teil Pankows, in dem Vera sich heute zu Hause fühlt und mit dem sie in ihrem Leben schon seit Jahrzehnten verbunden ist.
Also ich glaube, ich habe das Glück, dass ich mit dem Prenzlauer Berg alt geworden bin. Also ich wohne jetzt nicht so lange hier, aber ich kenne ihn seit 95 und war immer sehr gerne hier und es war eigentlich immer einer meiner, wenn nicht überhaupt der Lieblingsbezirk. Und es hat aber auch zu jeder Altersphase genau richtig gepasst, weil in den 90ern war der wild und künstlerisch und rau und noch total, ja, da hat man die Einzugslöcher noch an den Wänden gesehen, das war noch so richtig Osten, aber es gab die coolen Kneipen, es gab die illegalen Clubs, es gab, gut, die gab es auch in Mitte, aber es war irgendwie, ich mochte den Prenzlauer Berg, weil das so ein wirklich für mich sehr künstlerischer Bezirk war und man mit sehr vielen kreativen Menschen in Berührung gekommen ist. Und mit dem Älterwerden und dem dann irgendwann auch Mutter werden und dann plötzlich auch so ein anderes Leben haben, was nicht mehr irgendwie nur feiern und ausgehen und abends irgendwo sein ist, haben sich ja meine Bedürfnisse auch geändert und hat der Prenzlauer Berg sich für mich auch sehr gut mit verändert. Und Gott sei Dank erkenne ich ihn trotzdem noch wieder, auch wenn er sehr anders ist. Für mich hat er immer noch einen leichten, wiedererkennbaren Vibe von unangepassten, kreativen, wilderem, bunterem. Es sind viel weniger, aber es gibt sie noch. Ich erkenne auch so Ecken und Menschen, wo man so denkt, ja. Und natürlich ist es auch kommerzieller geworden und insgesamt wahnsinnig viel wohlhabender von der Bevölkerung. Und der Mauerpark ist jetzt als Flohmarkt irgendwie auch so ein Touristen-Gadget, aber auch einfach noch Flohmarkt. Und es gibt immer noch viele Secondhand-Läden, es gibt viele Antik-, also so Secondhand-Möbelgeschäfte. Und es gibt so Leute da, die sind immer noch echt cool. Und der Prenzlauer Berg, der ist für mich auch, also ich gehe gerne auf Flohmärkten einkaufen. Ich gehe gerne auch in Secondhand-Läden gucken. Und ich habe auch tatsächlich in so Verschenkekisten auf der Straße unglaublich tolle Sachen schon gefunden, wo man denkt, Leute, das ist so ein Drycorn-Mantel, fast ungetragen, mega schön in Gelb. Ich meine, da hat sich jemand verkauft und gedacht, oh, das will ich doch nicht. Und ich habe den gefunden und gedacht, Leute, was ist das für ein Geschenk? Danke, ich nehme es, voll cool. Daran sieht man ja irgendwie auch noch, was für Menschen so da sind. Ja, man merkt aber trotzdem natürlich, der sind unglaublich viel mehr Kinder dazu gekommen. Was ich aber natürlich jetzt aus meiner Perspektive auch unglaublich mag, weil es ist laut und lebendig und voll und voller Lachen und voller Roller und ja, es ist schnell auf den Straßen. Die Kinder rennen. Es ist kein so ein Schlenderbezirk, sondern es ist irgendwie wuselig. Da sind Hunde und so und es ist bunt.
Kommen wir nun zu einem weiteren Thema, das Vera sehr am Herzen liegt. Ihrem persönlichen Wunsch an uns als Gesellschaft, was unseren Umgang mit Mode, Schönheitsidealen und Alter betrifft.
Ich glaube, grundsätzlich ist es eher so dieses, dass man die Angst vor dem Rausstechen mal wegnimmt, dass man dieses immer dazugehören wollen nicht über Uniformität denkt und dass es nicht dieses ordne dich ein, damit du bloß nicht irgendwie, sondern dass man die Diversität feiert. Ich meine, dafür steht Berlin ja eigentlich. Also das ist irgendwie, und ich würde mir wünschen, dass das viel weiter schwappt, dass wir Menschen einfach sein lassen können, wie sie sind und sie feiern dafür, dass sie so sind, wie sie sind, weil sie sind halt alle Individuen. Jeder ist anders und jeder ist wunderschön auf seine Art und um Gottes Willen, lass sie ihn es, they, doch machen, was sie wollen. Ist doch total, es hat doch nichts mit mir zu tun. Also es stört mich doch nicht. Und wenn ich mich daran störe, muss ich mir bei mir hingucken und fragen, warum stört mich das so doll? So, und dann für meine Tochter gesprochen, also gerade für die Mädchen gesprochen, wünsche ich mir in der Gesellschaft einen ganz anderen Diskurs bei den Männern, mit den Männern und vor allen Dingen zwischen den Männern darüber, warum oder wie das sein kann, dass ein 12-jähriges Mädchen, wenn sie ein Crop-T-Shirt anziehen will, darüber nachdenkt, ob das ein Problem ist. Was ist bitte an dem Körper einer 12-Jährigen ein Problem für einen Mann? Warum wird das sexualisiert? Was ist bei euch, Entschuldigung, in dem Fall bitte dann nicht richtig, dass ihr anfangt, dieses Kind sowas zu machen, was sie nicht ist. Und da wünsche ich mir wirklich ein ganz anderes Bewusstsein, eine andere Verantwortung in der Gesellschaft, auch von Männern, die das mitkriegen, die das bei ihren Freunden mitkriegen, bei ihren Arbeitskollegen, die Sprüche hören, dass wir aufhören, das als normal hinzustellen und es als das zu benennen, was es ist, nämlich nicht normal. Wenn dich ein kurzes T-Shirt von einer 12-Jährigen oder einer Hotpants oder so, dann hast du das Problem, Entschuldigung, und nicht dieses Kind. Und dieses Kind muss nicht anfangen, den Körper zu bedecken, weil wie weit gehen wir dann? Wie viel bedecken wir? So, damit man nicht gestört ist, dann sind wir irgendwann in Kulturkreisen, so möchte ich als Frau nicht leben.
Warum ist es denn deiner Meinung nach auch wichtig, dass es jetzt unter Anführungszeichen nicht nur den Anfang 20-Jährigen vorbehalten ist, die ja auch noch genau den patriarchalen Schönheits- und Vorstellungsbildern entsprechen, sich bunt und kreativ und glänzend in ihrer Mode auszutun?
Ich wollte gerade sagen, die bräuchten den Ausdruck ganz doll, weil die sind nämlich total in diesem Bild gefangen, was TikTok, Insta und so weiter ihnen als vermeintliches Schön, also die pressen sich ja auch, oder? Also ist eine Verallgemeinerung, aber viele versuchen dann eben noch sehr verzweifelt irgendeinem Schönheitsideal hinterherzurennen, was überhaupt nicht ihnen entspricht, was ihrem Körper vielleicht gar nicht entspricht, was auch ihrer Energie vielleicht gar nicht entspricht. Aber ich finde gerade im Alter, ich überschreite ja diese Schwelle, in der man jetzt unsichtbar wird, ich habe sie eigentlich schon überschritten, und gleichzeitig, je älter ich werde, desto bunter werde ich. Und ich glaube, das ist gar nicht so bewusst gewesen, sondern wahrscheinlich eher so eine unbewusste Rebellion gegen diese Unsichtbarkeit. Und auch diese Lebensfreude, die noch in mir steckt und die Energie, wo ich denke, was soll ich mich denn jetzt? Ich weiß überhaupt nicht, also das wäre so falsch für mich jetzt in irgendeinem, in eine zweite Reihe zu treten und zu sagen, ich bin jetzt nur noch in Grau, Beige und Braun und versuche irgendwie möglichst dezent und würdevoll
Und unauffällig.
Und unauffällig zu sein, sondern zu denken, ja, würdevoll altern auf jeden Fall. Aber für mich ist Altern überhaupt nichts Schlimmes. Im Gegenteil, ich finde, es ist ein Geschenk. Jeder, der altern darf, ist privilegiert. Und ich finde es großartig, Eltern zu werden. Ich liebe jedes Jahr, was dazu kommt. Ich liebe das, was an Lebenserfahrung dazu kommt, an immer mehr tieferem Wissen über mich und wer ich bin und wie egal mir die anderen werden im Sinne der Bewertung oder Abwertung, sondern natürlich die Menschen, die ich liebe und auf deren Meinung ich zähle, die sind mir nicht egal, aber ich habe überhaupt keine Angst davor, dass irgendjemand mit irgendwas ein Problem hat, weil ich weiß, ich kann das jederzeit voll authentisch erklären, behaupten, dagegenhalten und einfach sein. Und interessanterweise hat ja auch gar keiner ein Problem. Also zumindest nicht, was ich merke. Ich kriege unglaublich viele Komplimente, vor allen Dingen von Frauen, was mich total freut. Ich gebe gerne Komplimente auch selber an Frauen. Ich bin im Winter die Erste, die, wenn mir aus dem Meer der schwarz-grau, dunkelgrünen Wintermäntel dann ein orange-lila, blau, gelber, roter entgegenkommt, die eigentlich innerlich und äußerlich high-five und abfeiere und sagt, oh, danke, du bist meine Blume heute und so, weil es einfach so gut tut, wenn man dann mal irgendwie eine Farbe sieht in diesem ganzen Einheitsbrei von Wintertristesse, und der ist in Berlin, oder die ist ja in Berlin echt hart. Und ja, ich glaube, dass gerade Frauen, unsere Gesellschaft kann uns älter werdende Frauen verdammt gut brauchen. Und ich finde auch, dass es Zeit wird, dass wir als Gesellschaft die anders wertschätzen und sichtbar machen und integrieren und Teil sein lassen. Und ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, aber wenn du dann irgendwann, also ich liebe auch so alte, also so die, wirklich so Iris Apple oder so, die sind einfach so großartige Ikonen. Nicht, dass man jetzt immer so bunt und schrill sein muss wie sie, aber why not? Vielleicht bin ich das irgendwann und vielleicht auch nicht, aber ich feiere es, dass die irgendwie nie bereit war zu sagen, ich verschwinde, sondern immer gesagt hat, ich bin da. Ich bin noch da und ja, ich gehöre ihr zu und das ist mein Raum und den nehme ich mir und ja, damit kannst du jetzt umgehen und diesen Raum nehmen, den wir Frauen uns so oft nicht nehmen. Dafür ist ja auch wieder mein Training, jetzt schließe ich den Kreis, dass ich halt Frauen empowern möchte, den Raum einzunehmen und den auch wirklich zu feiern und den nicht zu dimmen. Sondern hängen ruhig noch ein bisschen Glitzer dran und mach noch ein kleines Lämpchen auf dem Kopf. Ist schon okay. Wenn du gerade Bock drauf hast, mach mal. So, du darfst genauso hier sein.
Let's go, girl.
Yeah, let's go, girls.
Schön. Ja. Ich würde sagen, das sind die perfekten Schlussworte. Vielen, vielen Dank, liebe Vera, für dieses Gespräch.
Sehr gerne, liebe Mia.
Nach diesen Schlussworten von Vera sagen auch wir Tschüss und verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Die anderen Folgen dieser Großstadtradio-Podcast-Reihe Mitten in Pankow kannst du auf großstadtradio.de und auf den großen Podcast-Plattformen hören. Bis demnächst.
Großstadtradio, Berlin Independent.